Ja, ich möchte den Text lesen, der für heute vorgegeben ist. Er steht in Matthäus 8, und zwar der Vers 5 bis 13. Wer eine Bibel dabei hat, aber ist auch ganz bekannt, den kennt ihr alle. Überschrift: der Hauptmann von Kapernaum. Als Jesus aber nach Kapernaum kam, trat ein Hauptmann zu ihm, bat ihn und sprach: Herr, mein Knecht liegt daheim gelähmt danieder und ist furchtbar geplagt. Und Jesus spricht zu ihm: Ich will kommen und ihn heilen. Der Hauptmann antwortete und sprach: Herr, ich bin nicht wert, dass du unter mein Dach kommst, sondern sprich nur ein Wort, so wird mein Knecht gesund werden. Denn auch ich bin ein Mensch, der unter Vorgesetzten steht und habe Kriegsknechte unter mir. Wenn ich zu diesem sage, geh hin, so geht er, und zu einem anderen, komm, so kommt er. Und zu meinem Knecht, tu das, so tut er es. Als Jesus das hörte, verwunderte er sich und sprach zu denen, die nachfolgten: Wahrlich, ich sage euch, einen so großen Glauben habe ich in Israel nicht gefunden. Ich sage euch aber, viele werden kommen von Osten und vom Westen und werden im Reich der Himmel mit Abraham, Isaak und Jakob zu Tisch sitzen. Aber die Kinder des Reiches werden in die äußerste Finsternis hinausgeworfen werden. Dort wird Heulen und Zähneknirschen sein. Und Jesus sprach zu dem Hauptmann: Geh hin, und dir geschehe, wie du geglaubt hast. Und sein Knecht wurde in derselben Stunde gesund. Das, was wir gerade gelesen haben, das passt eigentlich wunderbar zu der Jahreslosung: Wer zu Jesus kommt, der wird nicht abgewiesen, auch ein Hauptmann nicht. Also dieser Hauptmann, ein römischer Centurio, der war Herr über 100 Soldaten, der hatte es zu etwas gebracht, kann man wohl sagen. Der war sicher kampferprobt, der war intelligent, der war gewohnt, dass er strategisch denken konnte, der war was. Aber jetzt hat er ein Problem, und das konnte er so nicht lösen. Er konnte es nicht militärisch lösen, er konnte es nicht mit Geld lösen, mit gutem Willen. Sein Knecht, der war krank und hatte furchtbare Schmerzen, steht hier. Es ist überhaupt erstaunlich, müssen wir denken, dass so ein Mann an seinen Knecht denkt, dass er sich um seinen Knecht kümmert. Wer setzt sich schon für einen Knecht ein? Welche Firmenleitung setzt sich schon für einen Arbeiter ein? Nun, vielleicht hatte er die römischen Ärzte konsultiert, er hatte ja gute Beziehungen, aber gegen diese Krankheit war jetzt eben kein Kraut gewachsen. Er war buchstäblich mit seinem Latein am Ende, ein Römer, der mit seinem Latein am Ende war. Das war die Situation. Die Situation beim Hauptmann. Könnte es vielleicht auch nicht meine Situation sein? Eure Situation? Muss nicht Krankheit sein, wenn wir mit unserem Latein mal am Ende sind. Es gibt auch andere Dinge, wo wir am Ende sein können. Was kann man tun, wenn man in so eine Situation kommt? Es gibt verschiedene Möglichkeiten, was man machen kann. Man kann sich zum Beispiel bemitleiden. Man kann sich sagen, wie schwer hat man es doch, wie schwer habe ich es und wie gut geht es den anderen. Kann man machen. Ich kenne solche Leute. Kann man machen. Mir schaut der Asaf eingefallen, Psalm 73. Der hat auch so angefangen. Er kam nachher aber anders wieder zurück von Gott. Ja, man kann auch jammern und murren, so wie das Volk Israel gemurrt hat, als sie durch die Wüste gezogen sind. Oder man kann Vogelstrauß-Politik machen, das heißt Kopf in den Sand, so tun, als wäre gar nichts. Aber All das löst das Problem nicht. Wie macht es der Hauptmann? Er macht es anders. Er ging zu Jesus. Und zumindest das wollen wir mitnehmen von diesem Text. Zu Jesus gehen. Mit allem, was uns bewegt, mit allem, was uns angeht, geht zu Jesus. Unser Text enthält hauptsächlich, ich habe einfach nur zwei Punkte, die mir hier wichtig sind. Das erste ist eine Warnung und das zweite eine Ermutigung. Punkt 1, die Warnung. Ich sage es mit meinen Worten. Jesus warnt die damaligen Juden: Ihr Juden denkt bloß nicht, weil ihr Juden seid, weil ihr von Abraham, Isaak und Jakob abstammt, denkt deshalb bloß nicht, dass ihr automatisch in den Himmel kommt. Das braucht ihr nicht zu denken. Es stimmt zwar. Und das gilt auch bis heute und das gilt auch in der Zukunft. Israel ist Gottes auserwähltes Volk. Nicht, weil sie so gute Menschen sind. Nein, die damaligen Israeliten und die heutigen, die sind in der Mehrheit genauso gottlos wie wir alle. Aber die Bibel sagt, Gott suchte sich dieses Volk zum Eigentum aus. Das kann man nachlesen in 5. Mose 7. Warum? Nicht, weil sie so gut sind, auch nicht, weil sie so klein sind, sondern es steht da, weil er sie liebte. Weil er sie liebte und weil er den Eid, den er dem Abraham geschworen hat, halten wollte. Weil er sie liebte. Wo die Liebe eben hinfällt, sage mir. Und es ist so, ein Christ, ein rechter Christ, der wünscht Israel Glück und Segen. Das gilt auch heute. Aber dennoch warnt Jesus, auch die Israeliten kommen nicht ins Himmelreich, auch nicht ins tausendjährige Reich, wenn sie sich nicht bekehren. Sie kommen nicht zu Gott ohne Jesus. Es gibt für sie keinen Sonderweg für Israel. Jesus ist auch für sie der einzige Weg in den Himmel. Und wenn Jesus hier sagt, viele werden kommen von Osten und Westen und zusammen mit Abraham zu Tisch sitzen im Reich der Himmel, wen meint er denn damit? Wen meint er denn damit, viele werden kommen? Das sind doch wir. Das sind wir gemeint, heute die Menschen aus dem Zeitalter der Gemeinde. Aus Deutschland, aus USA, aus Russland, aus China. Also das Reich Gottes ist nicht nur für Israel bestimmt. Und das sagt uns das Alte Testament schon deutlich, dass Gott nicht nur die Juden im Blick hatte. Schon immer hatte Gott die ganze Welt auf dem Plan. Und dass Gott auch die Heiden, wir sind das, also auch uns auf dem Plan hatte, sieht man auch an den Personen und Bildern, die Gott im Alten Testament benutzt und gesegnet hat. Ich nenne nur ein paar, da ist eine Zippora, das war die Frau Moses, keine Jüdin, eine Heidin, eine Ausländerin. Ein Bild für die Gemeinde, die der Herr schon damals im Blick hatte, oder die Hure Rahab kennt ihr. Oder die Ruth, eine Moabiterin. Auch der Jona musste nach Ninive zu den Heiden. Dann haben wir hier den römischen Hauptmann, von dem wir gelesen haben. Oder ganz bekannt die Frau aus Syrophönizien, die dann dem Herrn Jesus sagte, auch die Hündlein, die essen doch vom Tisch ihrer Herren. Die hat sich nicht abweisen lassen, sie war schlagfertig. Und dann war es wieder ein römischer Hauptmann. Da fängt damit K an, Cornelius. Der hat dem Petrus die Augen geöffnet. Auch die Heiden sind bestimmt fürs Reich Gottes. Und Paulus hat das Ganze dann, ja, zusammenfassen dürfen, sage ich mal, im Epheserbrief, Kapitel 2, wo es dann heißt, der Zaun ist abgerissen, ihr seid jetzt nicht mehr, wen meint er mit ihr? Er sagt, ihr Heiden, ihr seid jetzt nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger mit den Heiligen und Gottes Hausgenossen. Wir gehören zusammen mit den Israeliten. Aber zurück nochmal zu dieser Warnung, die der Herr Jesus den Juden sagt. Ihr seid nicht automatisch dabei. Ihr denkt, ihr kommt ins Himmelreich, weil ihr von Abraham abstammt, aber wiegt euch bloß nicht in Sicherheit. Viele von euch werden nicht dabei sein, sondern werden sich in der Hölle wiederfinden. Ich weiß, über die Hölle wird nicht gepredigt, wir wissen auch nicht viel drüber, aber Jesus redet oft von der Hölle und er redet nicht gut davon. Das muss uns ganz klar sein. Er sagt hier, wo Heulen und Zähneknirschen ist. Heulen ist uns ja noch irgendwie ein, ja, das können wir noch verstehen, aber Zähneknirschen? Wenn jemand mit den Zähnen knirscht, dann ist er wütend. Dann ist er ärgerlich. Dann sieht er nicht ein, dass er in dieser Situation ist. Also das heißt doch, diese Menschen, die in die Hölle kommen, sehen nicht ein, dass sie dort landen. Sie sind wütend und sie sind zu Recht dort. Das nur nebenbei. Aber ich habe mir gedacht, wisst ihr, was das Schlimmste wäre? Wenn Jesus hier sagt, viele werden nicht dabei sein von den Juden. Das Schlimmste, wenn manche von uns auch nicht dabei wären im Himmelreich. Wenn mancher vielleicht Woche für Woche im Gottesdienst ist. Und man denkt, es ist doch alles gut hier. Ist doch alles gut. Gute Gemeinde. Die sagen uns doch ständig, wie gut wir es haben. Die sagen uns doch ständig da vorne, dass wir gerettet sind. Ich möchte jetzt mal ein bisschen provozieren. Und ihr dürft mir jetzt nicht böse sein. Aber ich frage, wer gibt dir das Recht zu glauben, du seist gerettet? Wer gibt dir das Recht? Ich könnte auch fragen, auf was verlässt du dich, wenn du sagst, ich bin gerettet? Auf Abraham verlassen wir uns nicht. Das ist uns schon klar. Auf unser Elternhaus vielleicht, die für uns beten. Auf unsere Taufe. Auf unsere Zugehörigkeit zu einer religiösen Gruppe vielleicht. Oder vielleicht, weil du dich einmal in der Jungschar zu Jesus bekehrt hast. Oder aber vielleicht bei einer Evangelisation die Hand gestreckt hast. Vielleicht bist du sogar nach vorne gegangen. Ist es das, was dich sicher macht? Ist alles nicht falsch, sage ich. Aber es rettet nicht. Es rettet nicht. Und wir können uns auch nicht darauf verlassen, dass ich das einmal früher gemacht habe. Gute Werke bringen mich auch nicht in den Himmel, das wissen wir. Und wenn hier vorne einer reden kann und gut von Gott und von Jesus erzählen kann, ja, dann sind wir beeindruckt, aber auch das bringt nicht in den Himmel. Und wenn ich 1000 Bibelverse auswendig könnte, wäre schön, wäre hilfreich, aber es bringt nicht in den Himmel. Ich muss es immer wieder auch hier sagen und mir selber sagen, was mich einzig und allein rettet, das Einzige, worauf wir uns verlassen können, worauf wir unser Vertrauen setzen können, das ist Jesus. Es ist in keinem anderen Heil, ist auch kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, darin sie sollen selig werden, als allein der Name Jesus. Wir sagen das so leicht, jeder kennt den Vers, aber ist er uns bewusst? Allein der Name Jesus. Allein, nicht Jesus und, nicht Jesus und Taufe, nicht Jesus und Gemeinde, nicht Jesus und gute Werke, nicht Jesus, und jetzt passt auf, nicht Jesus und ich, nicht wir gemeinsam, nicht Jesus und mein Bemühen, Jesus allein. Erwarten wir nichts von uns selber, sondern alles von Jesus. Da ist uns dieser Hauptmann ein Vorbild. Das war das Erste. Das Zweite, eine starke Ermutigung, die wir aus diesem Text heraus entnehmen dürfen. Eine starke Ermutigung. Ich glaube, jeder Mensch, der gläubig ist, kommt mal an einen Punkt, wo er stark nicht ermutigt, sondern entmutigt ist. Also ich zumindest kenne das. Neulich war zum Beispiel auch so ein Tag, wer sich in der Bibel ein bisschen auskennt, Epheser 6, geistliche Waffenrüstung, da wird dieser Tag, wie wird er da genannt? Ein böser Tag. An dem bösen Tag. Also da war so ein böser Tag. Und wisst ihr, ihr müsst nicht denken, die da schon 30, 40 Jahre dabei sind, bei denen sei alles so paletti. Oder wenn man hier vorne stehen darf, dann sei alles gut. Nein, wir haben genauso unsere schwachen Stunden wie ihr wahrscheinlich alle. Und ich möchte es nur als Zeugnis hier sagen, wie es gut ist, wenn man dann zu zweit ist. Wenn der Feind kommt, aber der Feind hat nicht mit der Marie-Louise gerechnet. Und das ist gut, wenn man gemeinsam beten kann. Es muss nicht der Ehepartner sein, aber es ist gut, wenn man Menschen hat, gläubige Menschen hat, mit denen man zusammen beten kann. Man kann beten. Und der Herr antwortet auf ernsthaftes Gebet. Mir hat er eine tolle Zusage gegeben. An diesem bösen Tag, ich, der Herr, dein Gott, ergreife deine rechte Hand und sage dir, fürchte dich nicht, ich helfe dir. Das genügt, hat mir genügt. Aber ich will ja nicht über mich sprechen. Ich will über den Hauptmann von Kapernaum reden. Von dem können wir nämlich viel mehr lernen als von mir. Also, was lernen wir von ihm? Er ging nicht mehr zu den römischen Ärzten, die konnten ihm nicht helfen. Er ging zu Jesus. Gehen auch wir mit allem zu Jesus. Zu dem, der hilft, wer wirklich helfen kann. Nur einer kann helfen. Und er sagt, der Hauptmann sagt, sprich nur ein Wort, so wird mein Knecht gesund. Normalerweise, so ist es bei uns, da muss doch ein Arzt, der muss doch den Patienten sehen. Der muss doch schauen, was ist mit dem Patienten los. Er muss sich ein Bild machen, er muss vielleicht auch Röntgen oder irgendwelche Geräte dazu benutzen, damit er sich ein Bild machen kann. Und dann kann er eine Therapie einleiten. Und Jesus sagt auch dem Hauptmann, ich komme zu euch und ich heile ihn. Ich will mit dir gehen, ich komme. Aber was für ein Glaube ist das, dass der Hauptmann sagt, ich glaube, dass du das kannst, aber du brauchst doch gar nicht mitgehen. Sprich ein Wort, du kannst ihn doch von hier heilen. Sprich ein Wort und er wird gesund. Also das heißt doch, der Hauptmann sagt, Jesus, ich muss doch gar nicht sehen, dass du ihn heilst, damit ich glauben kann. Nein, ich glaube es so, und dann werde ich es erfahren. Der Hauptmann glaubte, und als er nach Hause kam, dann sah er. Wir möchten immer gerne erst sehen und dann glauben. Der Hauptmann macht es anders. Er glaubte und er sah. Und solch ein Glaube gefällt unserem Gott. Nun, Jesus ist Gott. Und auf den ersten Blättern der Bibel steht schon, Gott sprach. Sprich ein Wort, sagt der Hauptmann. Gott sprach und es geschah. Es wurde. Gott sprach und das Meer wurde. Gott sprach und es wurden die Pflanzen und es wurden die Tiere. Wenn Gott spricht, dann geschieht es. Jesus sagt zum Wind, verstumme und der Wind hört auf. Jesus sagt zum toten Lazarus, Lazarus, steh auf und der Lazarus steht auf. Wenn Gott spricht, geschieht es. Wenn Gott nicht mehr spricht, wenn Gott in unserem Leben nicht mehr spricht, dann stimmt etwas nicht. Dann muss ich mir Gedanken machen über mein Verhältnis zu Jesus. Aber Gott sei Lob und Dank, dass wir einen Gott haben, der bis heute immer wieder mit uns sprechen will. Nicht nur zu uns, auch zu denen, die ihm noch nicht gehören. Er möchte sprechen. Und Gott spricht bis heute. Auch wenn wir in einer Situation in dieser Welt heute gerade leben, wo wir denken, wo ist denn Gott? Nein, Gott spricht immer noch. Und wir sind immer noch Menschen, die die Gnade und Barmherzigkeit und Güte Gottes überall erfahren und sehen dürfen. Und das Nächste, was ich von diesem Hauptmann lernen möchte, ist von seinem Glauben. Von diesem Glauben, der nicht erst sehen muss, sondern der auch so glaubt und dann erst sieht. Von diesem Glauben möchte ich mir ein Stück abschneiden. Und ich möchte es mal übertragen auf unser Leben. Der Knecht war gelähmt. Der Knecht war gelähmt und hatte starke Schmerzen. So heißt es. Ich will jetzt nicht spekulieren, was das für eine Krankheit war. Aber er konnte nicht mehr gehen. Der konnte nicht mehr zu Jesus gehen. Aber er hatte einen. Er hatte einen, der für ihn ging. Sein Herr, der Hauptmann, der ging für ihn. Dieser Knecht hatte einen, der Fürbitte tat für ihn beim Herrn. Und da denke ich, lasst uns doch auch alle solche sein, die Fürbitte tun füreinander. Jakobus 5, betet füreinander, dass ihr gesund werdet, steht da. Fürbitte tun füreinander. Jeden Dienstagabend beten füreinander, Fürbitte tun. Ich lade euch ein. Der Hauptmann, der würde ganz bestimmt kommen, wenn er heute noch leben würde. Der würde kommen. Und ich bin überzeugt, jeder von uns hat doch so einen Knecht zu Hause wie der Hauptmann. Es muss nicht unbedingt nur einer in der Familie sein, es kann einer in der Bekanntschaft sein. Aber jeder hat solche Menschen, für die wir doch beten können. Oder solch einen, der Jesus noch gar nicht kennt. Sollten wir nicht dafür bitten, dass auch solche zum Herrn Jesus finden, dass sie gerettet werden? Fürbitte tun. Ich möchte niemand zu nahe treten. Aber es ist ein gewaltiger Unterschied, ob man abends vor dem Fernseher sitzt oder vor dem Laptop und man könnte vor den Thron Gottes stehen. Das ist ein Unterschied. Lahm war er, der Knecht. Lahm und hatte Schmerzen. Es muss nicht unbedingt eine Krankheit sein, die uns lahm macht. Manchmal komme ich mir gelähmt vor. Gelähmt im Glauben. Keine Freude. Weiß nicht, wie das bei euch ist. Und ich kann doch nicht alles auf Corona schieben. Kein Zeugnis, lahm im Zeugnis, zu träge, zu müde oder gelähmt von Sorgen in der Familie, von Sorgen im Beruf, von Sorgen, wie es weitergeht oder vielleicht Ärger. Alles verständlich, aber es macht uns lahm, es lähmt uns und wir können nichts für den Herrn tun. Und in gewisser Weise, versteht das, sind wir ja in der Situation wie der Hauptmann. Jesus heilt den Knecht, obwohl Jesus gar nicht anwesend war. Kann Jesus das? Ja, er kann das. Kann Jesus auch heute noch heilen, obwohl er gar nicht anwesend ist? Wenn ich euch fragen würde, jeden Einzelnen, dann würdet ihr wahrscheinlich alle sagen, ja, Jesus kann das. Und ich sage es ja auch. Aber wisst ihr, was mein Problem ist? Vielleicht auch euers. Ich traue Jesus ja alles zu. Ich traue ihm zu, dass er wirklich alles kann. Aber dann frage ich mich wieder, will er das überhaupt, was ich will? Will er das? Soll ich überhaupt so beten? Geht es euch nicht auch so? Jeder kennt wahrscheinlich den Spruch, Gott erfüllt nicht alle unsere Bitten, aber alle seine Zusagen, ist bekannt. Und beten ist ja auch kein Wunschkonzert. Und warum Gott manches so macht und manches anders, das müssen wir ihm überlassen. Wir sind nicht Gottes Ratgeber, ganz bestimmt nicht. Aber Tatsache ist, wenn wir beten, dann arbeitet Gott. Sag's nochmal, wenn wir beten, arbeitet Gott. Durch unser Gebet und unser Bitten, da tut Gott Dinge, die er sonst nicht täte. Durch unser Gebet und unsere Bitten tut Gott Dinge, die er sonst nicht tun würde. Mir ist hier der Abraham eingefallen. Oder der Mose, die um das Leben von Menschen bitten. Und da sagt mir doch, Gott lässt mit sich reden. Und seine Möglichkeiten sind unbegrenzt. Unbegrenzt. Und Gott gibt doch gerne. Gott hilft doch gerne. Ihr kennt den Spurgeon, der bekannte Prediger vor 150 Jahren oder weiß gar nicht, so ungefähr hat er, glaube ich, gelebt. Der sagt, wenn ein Spatz vor deiner Scheune sitzt, dann macht es dich doch nicht arm, wenn du ihm ein bisschen Korn gibst. Und so bist du eine Ameise auf der Schwelle des göttlichen Allvermögens. Er hat so blumige Rede. Aber es ist so. Gott hat viel mehr an uns gewandt. Gott hat uns viel mehr gegeben als unsere kleinen, armseligen Bitten. Er hat sein Leben für uns gegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Unsere Kleinigkeiten, unsere kleinen Bitten, die wir heute haben, sind im Vergleich dazu, was Gott gegeben hat. Seinen Sohn, den Tod am Kreuz, die Auferstehung. Das Erbe, das er uns gegeben hat, ist doch viel mehr wert als alles andere. Wie wird er uns doch nicht wieder vom Thron gehen lassen, ohne uns zu erhören? Aber auch das andere gilt. Wenn wir beten, dann entbindet uns das nicht völlig vom Tun. Was wir tun können und was wir tun sollen, das müssen wir tun. Das macht Gott nicht. Also nicht nach dem Motto, lass das alles mal den Herrn machen, ich mache gar nichts lieber, der kann das besser. Nein, was wir tun können und sollen, das sollen wir und das müssen wir tun. Angenommen jetzt, wenn es um diese Lähmung im Glauben geht, wenn mir die Freude fehlt, was mache ich denn? Dann steht im Wort, nur als Beispiel, Psalm 34, die auf ihn sehen, werden strahlen vor Freude. Das ist eine Zusage. Die auf ihn sehen, werden strahlen vor Freude. Was muss ich tun? Ich muss hingehen und muss auf ihn sehen. Dann muss ich Jesus suchen im Evangelium. Dann muss ich ihn suchen im stillen Kämmerlein, wo ich ihn vielleicht verloren habe, oder im Gebet. Aber dann darf ich auch erwarten, dass er seine Zusage erfüllt, dass er mir wieder Freude schenkt im Glauben. Oder ich bin gelähmt, lahm, weil ich voller Unruhe bin. Dann schlagt Philipper 4 auf. Lass durch Gebet und Flehen mit Danksagung alles vor Gott kund werden. Und dann heißt es, der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der wird deine Herzen, dein Herz und deine Sinne bewahren. In Christus. Das heißt, dann wirst du ruhig werden. Aber ich muss es tun, ich muss bitten, ich muss flehen und Danke sagen. Glauben wir das? Jesus sagt, euch geschehe nach eurem Glauben. So sagt er zum Hauptmann und so sagt er zu uns. Ganz einfach. Wer glaubt, der erfährt Gottes Wirken. Der macht große Erfahrungen mit Gott. Was ist mit denen, die wenig glauben? Dazu gehöre ich. Die liebt Gott genauso, sage ich mal. Die liebt Gott genauso und versorgt sie. Aber er macht keine solche großen und tollen Erfahrungen mit seinem Herrn, wie der, der einen großen Glauben hat. Jesus sagt, warum seid ihr so kleingläubig? Warum traut ihr mir so wenig zu? Sollte man da nicht mit den Jüngern antworten? Und sollte das nicht unsere Bitte sein für die kommende Woche? Herr, mehre uns den Glauben. Mehre uns den Glauben. In unserem Text steht, Jesus wunderte sich über den Glauben des Hauptmanns. Dass Jesus sich wundert, steht nur zweimal in der Bibel. Einmal wunderte er sich über den Unglauben der Leute in Nazareth. Und das andere Mal wunderte er sich über den Glauben des römischen Hauptmanns hier. Wäre es nicht schön, wenn er sich ein drittes Mal wundern würde? Über meinen und euren Glauben wäre doch toll. Amen. Ich möchte noch beten. Und möchte dir Danke sagen, lieber Herr, dass du ein Gott bist, der mit uns redet. Und dass du ein Gott bist, der Wunder tun kann, der auf unsere Bitten antwortet und dem alles möglich ist. Herr, und dir ist auch möglich, dass du aus unserem Kleinglauben einen großen Glauben machst. Wir möchten dich von ganzem Herzen darum bitten. Amen.